ARD.
Macht euch doch mal locker, ne? Lehnt euch zurück. Es ist nicht so hart, ne? Eltern brauchen einen Elternführerschein. Das impliziert für mich, dass Eltern eigentlich die sind, die es gar nicht können und von allen Seiten Assistenz brauchen. Die Freiräume, wo ich einfach Kind sein kann, wo ich einfach mit meinen Kumpels und Kumpelinen abhängen kann und auch Fehler mache und Scheiße baue und so etwas, die sind enger geworden. 5V, die man sich merken kann, und mehr braucht man nicht. Das ist Vertrautheit, Verlässlichkeit, Verfügbarkeit, Verständnis und viel Liebe.
Ach, wie schön ist es, so einem kleinen Menschlein beim Wachsen und Gedeihen zuzuschauen. Erziehung ist doch die reine Freude, ein Fest der Harmonie. Wenn Sie Großeltern oder Eltern sind, denken Sie wohl jetzt gerade auch von wegen. Erziehung, das bedeutet auch große Herausforderungen, Rückschläge, emotionale Achterbahnfahrten, die permanente Frage, mache ich was falsch, bin ich zu hart, bin ich zu weich? Und dann werden Sie heute auch noch im Netz mit Erziehungsratschlägen konfrontiert. Sage niemals diese drei Worte zu deinem Kind, sonst nimmt seine Seele Schaden. Wie findet man dazu mehr Gelassenheit und wie gelingt Erziehung? Darauf hat Tillmann Prüfer, wie ich finde, gute Antworten. Ich freue mich, dass er unser Gast ist, zugeschaltet aus Berlin. Hallo, herzlich willkommen auch Ihnen.
Einen herrlichen guten Morgen, hallo.
Was Sie wirklich über Erziehung wissen müssen, das Wichtigste über die entscheidenden Studien, das ist der Titel des Buches von Tillmann Prüfer. Er arbeitet für die Zeit, Spezialist für Erziehungsthemen, hat da die Kolumne Prüfers Töchter, für die seine vier Töchter ihm jede Menge Inspiration geliefert haben und liefern. Das Buch fasst nicht nur seriöse aktuelle Studien zusammen, sondern bietet auch jede Menge konkrete Tipps. Herr Prüfer, Sie haben vier Töchter erzogen. Stimmt es, dass Sie zu Hause zwar nicht als Leitwolf, aber immerhin als Leiterdmännchen bei Ihren Kindern gelten?
Ja, Erdmännchen, das ist mein spiritual animal. Das war meine Tochter Greta, die mir diesen Titel verliehen hat. Dieses spirit animal, das ist ja so ein Tier, dessen seelische Entsprechung man ist. Ne? Mhm. Ich hätte gedacht, als sie mich fragte, was ist denn dein Spirit Animal, Papa, dann dachte ich erstmal so an Löwe oder so etwas. Also irgendwas Kraftvolles oder Adler. Aber Greta fand Erdmännchen passender.
Wofür steht das Erdmännchen, was die Familie angeht und die Autorität in der Familie?
Also Erdmännchen, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das sind diese kleinen Tiere, die sehr verzweigte Baue haben. Und Erdmännchen passen sehr gut auf ihre Familien auf, sind sehr aufmerksam, sehr fürsorglich. Und so hat mir Greta versichert, allgemein Sympathieträger. Also deswegen bin ich gerne Erdmännchen.
In diesem Buch schreiben Sie nun recht offen über Ihre Erfahrungen als Papa, als vierfacher Papa. Da geht es auch um Ihre gefühlten Defizite. Wenn Sie zum Beispiel vom Kinderzimmer stehen, nicht reingelassen werden, wenn Sie sagen, jetzt wird die Spülmaschine eingeräumt oder aufgeräumt und dann nicht gehört werden, oder wenn Sie verschmäht werden als Abholer vom Kindergarten. Es geht ja ganz oft um diese Frage, bin ich gerade autoritär genug? Bin ich Führungsperson genug oder bin ich ein Trottel? Ist das so ein bisschen auch die zentrale Frage bei diesem Buch gewesen?
Ja, das ist eine der großen Fragen, mit der ich mich beschäftige. Denn das müssen sich ja Eltern immer fragen. Muss ich mich jetzt durchsetzen? Muss ich jetzt dominieren? Muss das Kind mir gehorchen? Und was passiert eigentlich, wenn nicht? Und damit haben sich ja viele Pädagogen beschäftigt. Und den Stand der Wissenschaft, den ich schon mal so durchgeben kann, ist, sie müssen nicht unbedingt gehorchen. Sie müssen sich nicht durchsetzen. Wenn man sich anschaut, ob ein Kind gut gelingt, ob es seine Persönlichkeit gut entwickelt, ob es zufrieden ist, dann ist der Einfluss von Strenge, von Autorität, von so richtiger Top-Down-Führung auf die Entwicklung der Persönlichkeit wesentlich geringer als der Einfluss von Liebe und Zuwendung.
Das ist ja schon mal eine entlastende Nachricht irgendwo. Also manchmal ist auch das bewusste Nicht-Führen das beste Führen. Das ist das, was ich im Buch, glaube ich, als liebevolle Nachsichtigkeit formuliert gefunden habe. Das hat also nichts mit Ignoranz oder Unfähigkeit zu tun. Liebevolle Nachsichtigkeit ist ein Wert an sich.
Ja, diese liebevolle Nachsichtigkeit, das ist ganz interessant. Man hat ja versucht zu messen. Also ist es besser, kalt und autoritär zu sein zum Kind und zu sagen, das musst du jetzt machen und du machst jetzt deine Hausaufgaben. Sonst ist das gut nachsichtig und permissiv nennt man das zu sein, also mach doch, was du willst, oder die Mischung aus dessen. Das, was wir heute autoritative Erziehung nennen, das ist die Mischung von beiden, so der goldene Mittelweg. Du bist einerseits streng und führend, andererseits aber auch wärmend und nahe dem Kind. Nur wenn man sich die Zahlen anschaut und die Experimente, die damals gemacht wurden und die Studien, die damals gemacht wurden, das war von Diana Baumrind, eine Entwicklungspsychologin in den 60er Jahren, dann sieht man, dass die Kinder, die von ihren Eltern bewusst nachsichtig behandelt wurden, also nicht aus Desinteresse der Eltern, sondern aus einer bewussten Entscheidung, die haben sich gar nicht schlechter entwickelt als die Kinder, die diese autoritative Erziehung genossen haben.
Das heißt, das sind möglicherweise auch andere Einflussfaktoren. Der Kontext, das Milieu ist möglicherweise auch bedeutsam?
Es sind sehr viele Einflussfaktoren, die bei so einem Kind eine Rolle spielen. Und Eltern überschätzen konsequent ihren Einfluss. Mhm. Also das, was wir heute Erziehung nennen, das geht in unseren Köpfen davon aus, dass Kind so eine Art unbeschriebenes Buch ist. Und wir wirken auf dieses Kind ein mit unserer Förderung, mit unserer Liebe, mit unserer Struktur, aber auch mit unserer Dominanz, mit unseren Anregungen und beschreiben dann dieses Buch. Und nachher ist dieses Buch eigentlich ein Ausdruck von uns. Deswegen sind Eltern ja auch so beleidigt, wenn das Kind nicht so geworden ist, wie sie sich das vorgestellt haben, weil sie sich davon persönlich herabgesetzt fühlen. Mhm. Sie wollen ja für ihre Mühen belohnt werden. Man weiß aber heute, dass das nicht so ist, dass das nicht so stimmt. Mhm. Aus der Zwillingsforschung, und das beschreibe ich in meinem Buch auch, wissen wir, dass 50% der Unterschiede zwischen zwei Menschen, in der Persönlichkeit zwischen zwei Menschen, genetischen Ursprungs sind. Das heißt, vereinfacht gesagt, die Hälfte der Seiten dieses Buches, was ich bekomme, sind schon beschrieben. Und von den verbleibenden 50%, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Einflüsse, die sehr wichtig sind für das Kind.
Ja. Und bevor wir noch ein bisschen mehr auf diese wissenschaftliche Seite zu sprechen kommen, die Sie ja auch im Buch beleuchten, vorab noch diese eine Frage. Was ist denn möglicherweise eine zentrale Sache, die Sie als Vater bei der Erziehung Ihrer vier Töchter gelernt haben? Oder zugespitzt, was würden Sie in aller Kürze dem ganz jungen Tillmann-Prüfer zurufen, der zum ersten Mal Vater ist?
Oh, der Tillmann-Prüfer, der hat sich ja in seiner Zeit als Vater auch sehr verändert. Also dem ganz jungen Tillmann-Prüfer, der war damals 25, als er sein erstes Kind bekam, dem würde ich sagen, nimm mal das Ganze ein bisschen ernster. Und weil damals, 25, da habe ich das einfach so, war ich da sehr salopp. Ich war später sehr viel besorgter. Aber ich würde dem ganz jungen Tillmann-Prüfer zurufen, verbringe weniger Zeit im Büro und verbringe weniger Zeit damit, deine Karriere aufzubauen und die materielle Grundlage für die Familie zu schaffen, sondern konzentriere dich mehr darauf, auf die Zeit, die du mit dem Kind verbringst, weil das ist das, von dem ich damals als junger Vater wenig Ahnung hatte, und es geht aber Vätern heute im Allgemeinen noch genauso. Sie unterschätzen das, wie schnell die Zeit mit ihrem Kind vorbei ist, wie schnell die Zeit, wo sie sehr, sehr viel Einfluss auch auf das Kind haben und sehr viel von dem Kind auch beeinflusst werden, wie die vergeht, und die sollte man sich nehmen.
Das ist ein Satz, der bestimmt jetzt ganz viele auch nachdenklich macht, die uns zuhören. Und das ist auch gut so. Ich sage nochmal den Buchtitel. Tillmann Prüfer ist heute unser Gast. Was Sie wirklich über Erziehung wissen müssen, das Wichtigste für alle Eltern aus den entscheidenden Studien. Wir hören eine erste Frage.
Welche Rolle übernehmen Strafe und Sanktionierung, Lob und Tadel in der kindlichen Erziehung? Und wie sollten sie ausgestaltet sein?
Das ist sehr interessant. Das ist eine sehr interessante Frage, weil sich das ja Eltern heute ganz oft stellen. Darf ich mein Kind überhaupt loben, zum Beispiel? Es gibt Erziehungsratgeber, sehr populäre, die sagen, wenn man sein Kind für etwas lobt, dann korrumpiert man es, weil es dann irgendwann die Sache, die man lobt, nur noch macht, um dafür belohnt zu werden.
Ach, verstehe. Es braucht intrinsische Motivation stattdessen.
Ja, wenn man das dann auslässt, dann hört das Kind auf, das zu machen. Und also das Kind wird korrumpiert. Das ist die Vorstellung. Bei Experimenten, die man versucht hat, darauf aufzubauen und das nachzuprüfen, zeigte sich aber, dass das nur ganz begrenzt wirksam ist, dass es nur einen ganz begrenzten Gültigkeitsbereich hat. Und zwar gilt das nur für die Dinge, die Kinder von sich aus schon sehr gerne tun. Also wenn mein Kind sehr gerne malt, wenn mein Kind sehr gerne schreibt, wenn mein Kind sehr gerne Sport macht, dann ist das sinnlos, das Kind dafür noch zu belohnen, was es schon intrinsisch tut. Denn dann verbinde ich das, was das Kind sowieso tut, noch mit einem zusätzlichen Reiz, mit einem zusätzlichen Anreiz. Und wenn der wegfällt, dann kommt das beim Kind als Bestrafung an. Mhm. Also etwas, was dauernd belohnt wird und dann fällt es weg. Dann fühlt sich das Kind bestraft für etwas, was es doch irgendwie gerne tut.
Sie schreiben aber im Buch aber auch, dass die Form des Lobs, wenn man sagen will, Mensch, das hast du jetzt aber gut gemacht, dass die auch recht wichtig ist. Also wie spezifisch man in dem Moment dann auch etwas ja positiv bewertet, was das Kind gerade gemacht hat.
Es ist gut, die Leistung des Kindes, die es gerade gebracht hat, zu loben. Und das machen wir ja auch ganz automatisch. Das machen wir sofort, wenn das Kind anfängt zu laufen, wenn das Kind anfängt, was zu machen, dann loben wir das. Ne? Es ist Quatsch, das zu unterlassen. Nicht gut ist, wenn wir eine Eigenschaft des Kindes loben. Also wenn wir das Kind loben in der Hinsicht, das ist ja ein schönes Bild, weil du so ein guter Maler bist. Also etwas, was das Kind auch nicht erwerben kann, ne? Wenn es jetzt noch mehr malen würde, das sollten wir auch nicht irgendwie hervorheben. Hm. Also das ist, wenn man lobt und noch wichtiger, wenn man kritisiert, und kritisiert ist ja eine Art von Strafe auch, dann konkret das herausnehmen, was man als Tätigkeit, als Leistung eigentlich bewerten möchte. Hm.
Der Hörer hat vorhin gefragt nach Sanktionen, nach Strafen. Wie ist da, wenn man so will, das Bild der Wissenschaft? Ist es manchmal angebracht?
Also die schädliche Wirkung von Strafen wird meist überschätzt. Was wirklich nachweisbar ist, was in jeder Hinsicht nachteilig ist, sind körperliche Strafen, körperliche Züchtigung. Sie sind nicht gut für irgendetwas. Ne? Also manche Eltern sagen ja, damals hat man noch irgendwie eine gezimmert bekommen, aber danach hat man auch gespurt und danach hat man sich angestrengt. Nein, ist falsch. Also durch körperliche Strafen, das ist so verstörend für Kinder, dass auch das, was man dadurch eigentlich bewirken will, also was man durchsetzen will, sogar diesem Ziel schadet man. Sie sind gut für nichts. Solange ich aber konkret etwas sanktioniere, was mir nicht gefällt. Und wenn ich das unmittelbar tue, wenn das nicht auf den Wert, die Persönlichkeit des Kindes abzielt, sondern auf das, was gerade schiefgelaufen ist, dann kann ich das tun. Und dann ist das umso wirkungsvoller, je verständlicher das ist, je unmittelbarer und je begrenzter.
Bringen Sie mal ein Beispiel, was könnte ein Beispiel sein?
Wenn ausgemacht war, du kommst heute bis 18 Uhr nach Hause und das ist nicht passiert und das heißt, du gehst morgen nicht dorthin, wo du hin wolltest, dann kann man das machen. Ne? Das ist aber auch nicht das wichtigste Erziehungsinstrument. Also dieses Durchsetzen, dieses Konsequenzsein, was für Eltern unglaublich wichtig oft erscheint, ne, und sie unter großen Stress setzt. Das ist nicht das Wirksame. Also das ist ein überschätztes Instrument. Wichtig ist Verlässlichkeit. Wichtig ist Struktur. Also wichtig ist, dass es eine Vereinbarung gibt. Wichtig ist, dass es Regeln gibt. Wichtig ist, dass diese Regeln formuliert sind, dass ich die nicht auch jeden Tag neu schreibe. Das ist das, was letztlich einen großen, großen Einfluss hat darauf, wie Kinder sich bei ihrem Aufwachsen fühlen. Können sie sich auf mich verlassen? Gibt es hier eine Struktur? Gibt es hier ein Framework? Und wenn es um dieses Framework geht, dann kann ich auch eine Strafe aussprechen. Aber sie ist weder so wirksam in der Erziehung, wie ich es mir wünsche, noch schadet sie so sehr, wie ich das fürchte.
Im Buch beschreiben Sie ja auch die gesellschaftliche Seite und da lernen wir wieder, Erziehung ist auch Moden unterworfen. Erziehung, die Vorstellung von Erziehung spiegelt auch immer die gesellschaftliche Stimmung ihrer Zeit wieder. Also laissez-faire, das Permissive, darüber haben wir eben schon gesprochen. Dann gibt es bedürfnisorientiert, dann gibt es ein bisschen autoritärer. In welche Richtung schlägt denn das Pendel gerade aus? Ist das das Autoritative, also genau der Mittelweg oder in welche Richtung schlägt das Pendel gerade gesellschaftlich aus?
Also wir kommen aus einer Zeit, die sehr permissiv war in der Hinsicht, dass Eltern sich nicht getraut haben, irgendetwas vorzuschreiben. Also da war jetzt sehr stark die attachment-orientierte Erziehung, also die bindungsorientierte Erziehung, die bedürfnisorientierte Erziehung. Das waren Ansätze wie, man erzieht das Kind ohne zu schimpfen, ohne zu, oder schon gar nicht zu schreien, ohne zu strafen, ohne, also nur indem man versucht, die Bedürfnisse des Kindes, die es hat, zu erkennen und zu stillen, hofften Eltern, dass das für sie dann auch so ausgeht. Das ist ein Ansatz, der einerseits verständlich ist und auch im Kern richtig. Das ist natürlich, über die Beziehung des Kindes wird unser ganzes gemeinsames Leben zu zweit reguliert. Aber die Hoffnung, dass das Kind, nur weil ich halt alle seine Bedürfnisse, die ich glaube zu erkennen oder zu interpretieren, stille oder erfülle, dass dann das Kind genauso sich verhält, wie ich mir das wünsche, die hat sich nicht erfüllt. Und gerade auf Ihre Frage zurückzukommen, schlägt das Pendel wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Also Erziehungsratgeber, die jetzt auf den Markt kommen, die haben dann eher so Titel wie Kinder brauchen Grenzen oder man sieht das bei Influencern, bei Vater-Influencern im Internet, die sagen, als Vater musst du in deiner Energie sein und dich durchsetzen, du musst für das Kind markant sein. Also gerade sind wir wieder auf dem Weg zu mehr Autorität und zu mehr Dominanz und das ist ein Weg, den ich zum Beispiel gar nicht so sinnvoll finde.
Ja. Im Buch heißt es auch, Elternschaft werde heute auch vielfach als Job gesehen. Also ich kann dabei scheitern bei diesem Job. Ich kann aber auch super erfolgreich sein und mich damit selbst aufwerten. Inwiefern ist das denn heute eine Triebfeder, die viele Eltern haben?
Eltern sind heute unglaublich auf sich zurückgeworfen. Ich habe das ja eingangs schon beschrieben, dass der Einfluss von Erziehung tun auf die Kinder heute sehr stark bewertet wird. Wir glauben, Kinder sind unsere Schöpfung. Das heißt, wenn diese Schöpfung schief geht in irgendwelchen Kategorien, die ich mir als Elternteil da vornehme, dann bin ich schuld. Dann habe ich versagt. Und das ist eine Ansicht, wie als ob man eine Arbeit, einen Job, eine Aufgabe nach Regeln machen würde. Aber es geht letztlich um eine Beziehung, es geht letztlich um ein Zusammenleben, es geht um ein, ist das für beide schön oder nicht? Und dieses Ding, dass sich Eltern da so viel vornehmen, dass sie auch diesen Ehrgeiz entwickeln, das ist eine problematische Geschichte, weil es ist eigentlich schon programmiert, dass das in Teilen schief geht, dass das frustrierend ist und dass dieser ganze Druck, den ich mir als Mutter und als Vater mache, dann dazu führt, dass ich mich ständig im Defizit sehe. Und das ist wiederum eine Atmosphäre, die Familien gar nicht gut tut. Das kann man besser machen. Ich finde eher, dass wir heute zu sehr so tun, als bräuchte man einen Elternführerschein. Wenn ich mir die ganzen Erziehungsratgeber angucke, dann wird dort einerseits mir gesagt, du kannst als Elternteil ganz, ganz viel bewirken, aber es gibt ganz viele Sachen, die du nicht machen kannst. Du darfst nicht strafen, du darfst nicht schreien, du darfst nicht schimpfen. Wenn man in letzter Konsequenz davon ausgeht, was die gewaltfreie Sprache in der Erziehung, die auch sehr, also gewaltfreie Kommunikation in der Erziehung bedeutet, ist, ich darf meinem Kind nicht mal sagen, was es nicht tun soll. Denn dadurch manipuliere ich es, dadurch mache ich schon was schlecht, wenn ich halt irgendetwas negiere. Und das ist etwas, wo ich sage, macht euch doch mal locker, ne? Lehnt euch zurück. Es ist nicht so hart. Ne? Und Eltern brauchen einen Elternführerschein. Das impliziert für mich bei allem Verständnis über die Sorge, die man hat, was so irgendwie schiefgehen kann bei Kindern. Das impliziert für mich, dass Eltern eigentlich die sind, die es gar nicht können und von allen Seiten Assistenz brauchen und von allen Seiten Rat von Leuten brauchen, die es angeblich besser wissen. Und dem würde ich dann doch widersprechen. Eltern sind die Experten der Erziehung ihrer Kinder. Niemand kümmert sich mehr um ihr Kind, als sie selbst es tun. Niemand weiß mehr über diesen Menschen, als sie es tun. Niemand hat mehr Motivation, diesem Menschen was Gutes zu tun, als sie es tun als Elternteil. Trauen Sie sich das ruhig zu.
Anne hat uns geschrieben. Sie schreibt, das Kind als besonderen Menschen mit all seinen Fähigkeiten reifen zu lassen, das ist ein verständlicher Wunsch der Eltern. Und dann fragt sie, am besten als Einzelkind oder in der Gemeinschaft mit Geschwistern? Und dann sendet sie noch Grüße von Anne aus einem Drei-Mädel-Haus, schreibt sie. Ja, was sind da die Unterschiede? Einzelkind oder Gemeinschaft mit Geschwistern? Hat irgendeine Seite gravierende Nachteile möglicherweise?
Das ist eine Frage, die Eltern sehr beschäftigt. Ne? Vor allen Dingen Eltern von Einzelkindern sehr beschäftigt. Fehlt meinem Kind ein Geschwisterteil, ne? Bin ich da ihm was schuldig geblieben? Man kann das zumindest in den Daten nicht sehen. Es ist nirgendwo absehbar, dass Einzelkinder sich generell anders entwickeln als Geschwisterkinder. Es gibt sogar manche Studien, die sagen, die entwickeln sich ein bisschen besser, weil sie mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit der Eltern haben. Also wir haben heute das Bild so, das sind alles diese Kleinkind- und Einzelkindfamilien. Und früher, da haben die Kinder, die haben 6 Geschwister gehabt und da waren sie immer in der Horde und da gab es viel. Viele Kinder, die heute davon berichten, die finden das gar nicht so toll, weil unter diesen 6 Geschwistern, dann waren für die Eltern halt nur irgendeine Nummer und man konnte froh sein, wenn sie sich immer an den Namen erinnern konnten. Das heißt, das kann man nicht nachweisen, dass es an einzelnen Kindern dann irgendwas fehlt und man sieht auch nicht, dass die weniger sozial werden oder weniger mit sich, weniger spielen können oder so. Es ist aber generell so, ne, dass für Kinder die Peers, also das Zusammenleben mit anderen Kindern, mit Gleichaltrigen, genauso wichtig ist wie das Zusammenleben mit den Eltern. Also wie ich mich in der Gruppe bewege, wie ich mich da in Hierarchien bewege, wie ich ein Interesse durchsetze. Das sind Sachen, die kann ich gar nicht von meinen Eltern lernen, die ja nicht von Gleichaltrigen. Und das ist ein Problem, was mir schon so ein bisschen Sorgen macht, dass wir heute unseren Kindern eigentlich zu wenig Räume geben, sich selbst zu entwickeln und sich selbst auszuprobieren. Unsere Kinder sind heute den ganzen Tag in Institutionen, die sind in der Ganztagsschule und dann geht's nochmal in den Sportunterricht oder in den anderen Unterricht. Also sie sind sehr stark heute betreut und die Freiräume, wo ich einfach Kind sein kann, wo ich einfach mit meinen Kumpels und Kumpelinen abhängen kann und auch Fehler mache und Scheiße baue und so etwas, die sind enger geworden und das ist eigentlich eine Erziehungsaufgabe von Eltern, ihren Kindern diese Räume zu schaffen. Mhm. Also auch Räume zu schaffen, wo ich als Elternteil überhaupt nichts zu tun habe.
Mhm. Also auch da mehr Gelassenheit, mal nicht die Nachmittage durchplanen mit Aktivitäten, sondern sagen, ja, heute Nachmittag ist freies Spielen angesagt, dann gehst du jetzt mal raus und beschäftigst dich und versuchst, die Langeweile zu überwinden. Also das Spiel, bei dem das Kind ja dann auch in so einen Flow kommt, möglicherweise mit seinen Peers, mit seinen Kameraden, das ist ja dann ein ideales Mittel, um sowas zu erreichen.
Das freie Spiel, das ist ein ganz wichtiges Entwicklungsmittel von Kindern. Und Eltern, also jüngere Eltern heute, die neigen so ein bisschen dazu, also das ist jetzt so eher mein Gefühl, dass sie jede Minute mit sinnvollen Angeboten füllen wollen. Dass sie
Mandarin
lernen oder dass sie dann aber auch irgendwo hingehen, dass es dann eine Aktivität ist und dass immer etwas da ist, wo ich als Elternteil auf das Kind einwirke und eben ein Input gebe. Und das ist gar nicht so sinnvoll. Ne? Es ist nicht sinnvoll in zweierlei Hinsicht. Einerseits schränke ich dann das Autonomieangebot für mein Kind ein. Ne? Ich nehme ihm den Raum, einfach für sich zu sein. Andererseits nehme ich mir selbst den Raum, Dinge zu tun als Elternteil, die mich interessieren. Denn das ist etwas ganz Wichtiges in der Erziehung. Der größte Einfluss, den wir als Eltern auf Kinder haben, den haben wir durch Anschauung. Also der Raum, wo ich auf mein Kind einwirke durch so aktives Erziehen, so du machst jetzt das und machst jetzt das und wir haben hier diese Regeln und das, der ist relativ begrenzt. Und die Zeit, in der ich da als Elternteil das der Dominierende bin, diese Zeit ist auch begrenzt, weil recht schnell kommen andere hinzu im Leben meiner Kinder, die auch was zu sagen haben. Aber der Abschnitt im Leben, wo ich als Vorbild für mein Kind agiere, wo mein Kind sieht, ah, wie macht denn Mama das? Wie macht denn Papa das? Oder wie reden die mit anderen? Welche Erfahrungen machen die? Und was macht denen Spaß? Wie schaffen die sich Freude? Wie schaffen die sich Motivation? Der ist immens. Und wenn ich als Elternteil vergesse, mich selbst zu entwickeln, wenn ich als Elternteil vergesse, selbst anschaubar zu sein, dann tue ich meinem Kind damit nichts Gutes.
Das ist ein wichtiger Punkt. Unsere Hörerin Alexa hat uns geschrieben. Tillmann Prüfer ist bezüglich der Motivation von Eltern sehr optimistisch, meint Alexa. Ich habe Eltern erlebt, schreibt sie, die mitnichten das Kind gut gefördert haben, sondern sogar wenig bis kein Interesse an ihm und seiner Entwicklung hatten. Das ist die Anmerkung von Alexa.
Diese Erfahrung, die glaube ich ihr sofort, das gibt es. Das sind ja Eltern, die sich vielleicht allgemein überfordert fühlen oder von ihren Kindern abgewandt sind. Und das ist natürlich schrecklich. Das ist natürlich furchtbar. Und das ist auch für Kinder eine schlimme Erfahrung, die auch direkt schädlich sein kann. Also vor allen Dingen, wenn das in den ersten Lebensjahren so ist. Das ist ja etwas, was man festgestellt hat bei Kindern in Waisenhäusern. Am deutlichsten war das bei Untersuchungen, die man gemacht hat mit Kindern in rumänischen Waisenhäusern, die dort tatsächlich über Jahre, also ihre Kleinkindleben, teilweise unter furchtbaren Bedingungen leben mussten, ohne nicht Eltern oder irgendjemanden, der halt wirklich für sie da sein konnte. Und da konnte man feststellen, dass das Schäden gibt, die auch das ganze Leben lang nicht aushalten. Und nicht ausheilen. Und dass das bis in die Gehirnstruktur und in das Stresserleben ist das nachweisbar, dass das für Kinder sehr schädlich ist.
Aber gerade diese Passage mit dem rumänischen Kinderheim, da beschreiben Sie aber ja auch, was passieren kann, wenn dann so ein Mensch, der das erlebt hat, auch Resilienz entwickelt. Also da ist ja eine Person beschrieben, die dann doch sehr gut sich entwickelt hat und ein sehr fröhliches Leben dann geführt hat und das alles überwunden hat. Was muss dafür gegeben sein?
Wie Resilienz entsteht, das weiß man noch nicht so richtig. Man weiß nur, dass es das gibt. Also für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht gelesen haben, man hat hunderte Kinder, die aus diesen Kinderheimen in den 90er Jahren kamen, über Jahre begleitet. Die kamen dann zu Adoptiveltern und man hat die Gelegenheit genommen, festzustellen, okay, unter welchen Umständen sind die aufgewachsen, wie lange waren die im Kinderheim, was haben sie dort erlebt und was wurde aus ihnen? Und man stellte fest, dass die Kinder, die dort länger waren, dass die häufig wirklich ein schweres Erbe mitgetragen haben durch ihre ganze Jugend. Man hat erlebt, dass bei Kindern, die so unter 3 Monaten in diesen Umständen waren, dass sie sich ganz normal entwickelt haben. Und es gab auch Kinder, die länger dort waren und die sich auch normal entwickelt haben. Und die hatten halt diese Eigenschaft von Resilienz. Resilienz kann ich fördern, indem ich mein Kind Frustration zumute, indem ich mein Kind zumute, dass es eigene Erfahrungen macht, an Grenzen zu stoßen und was auszuprobieren und diese Grenzen zu überwinden, indem es gute Erfahrungen mit sich selbst macht. Das schafft ein Wirkungsvertrauen, ein Selbstwirksamkeitsvertrauen des Kindes und fördert Resilienz, die es dann hat gegen Stresssituationen. Man muss aber auch davon ausgehen, dass es einfach Kinder gibt, die von Natur aus resilienter sind und welche, die es nicht so sind. Und dass ich als Elternteil mit beidem sehr gut umgehen kann.
Heißt aber auch dieses Rumänien-Beispiel, wo, glaube ich, dieses Kind ja dann in eine Pflegefamilie gekommen ist und dann doch eine gute Kindheit oder eine gute Adoleszenz hatte, heißt ja im Umkehrschluss aber auch, eine schwere Kindheit verurteilt uns nicht zum Unglücklichsein. Und wir sollten vielleicht dann auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir allzu streng mit unseren eigenen Eltern ins Gericht gehen, was die alles falsch gemacht haben.
Das wird auch sehr stark überschätzt. Wir sind heute in einer Zeit, in der wir auch so als erwachsene Menschen sehr stark in uns selbst hineinschauen und uns fragen, was ist mit meinem inneren Kind geschehen? Und wir sind heute in einer Zeit, und Eltern sind heute in einer Zeit, wo sie sehr stark in sich selbst suchen, was ihre Eltern falsch gemacht haben und dann auch Angst haben, dass sie das, was bei ihnen angeblich falsch gemacht wurde, an ihre Kinder weitergeben. Wenn wir aber versuchen, mit dem kalten und ruhigen Blick der Wissenschaft darauf zu gehen, was beeinflusst denn uns tatsächlich in unserem Leben und was führt denn dazu, dass wir glücklicher werden oder unglücklicher, dann schwindet der Einfluss von Familie, von Eltern und Familienumfeld messbar, je weiter wir uns davon entfernen. Also Sie können davon ausgehen, dass für Ihr und für mein Glücksempfinden wesentlich wichtiger ist, habe ich eine Arbeit, die mir Sicherheit gibt und die mir auch Spaß macht? Habe ich Freunde? Lebe ich in einer Partnerschaft, wo man auf mich Acht gibt, wo das für uns beide gewinnbringend ist? Bin ich finanziell abgesichert? Das sind die Faktoren, die nachher dafür sorgen, ob man glücklich und zufrieden ist oder nicht. Mhm. Und der Einfluss von Eltern, der schwindet. Mhm. Dass wir das manchmal so anders empfinden, liegt auch daran, dass Menschen, die mehr Selbstwirksamkeitsgefühl an sich haben, die glücklicher sind, die erinnern sich später auch an die schönen Sachen eher in ihrer Kindheit.
Wie erklärt der Autor das scheinbare Paradoxon, dass Familien oder Eltern mit übermäßig vielen Kindern möglicherweise unerwarteterweise sehr gute, in Anführungszeichen, Erziehungsprodukte generieren?
Ich halte das gar nicht für ein Paradoxon, sondern das ist Ausdruck der Tatsache, dass nicht nur Eltern für die Kinder wichtig sind. Also wenn wir mal 50 Jahre zurückgehen, da wurden Kinder vor allen Dingen auf der Straße erzogen. Also die Eltern haben wesentlich weniger auf die Kinder eingewirkt. Sie hatten auch weniger Zeit dafür. Sie hatten auch vielleicht weniger Bewusstsein. Und die Kinder wurden von ihren Geschwistern miterzogen. Sie wurden von anderen Kindern miterzogen. Es gab auch Lehrer, die wesentlich strikter reinregiert haben. Und Kinder hatten die Möglichkeit, sich die Angebote zu nehmen. Ne? Je nachdem, in welcher Entwicklungsphase sie waren, konnten sie sagen, ah, das inspiriert mich gerade mehr oder der scheint sich irgendwie gut durchzusetzen, an den halte ich mich. Das heißt, das Ergebnis dessen war gar nicht schlechter, manchmal sogar besser, als wenn alles von meiner Mama und von meinem Papa kommen muss, wenn die das Gesamtangebot liefern müssen. Und wenn Eltern das tun, wenn sie glauben, dass sie alles über diese Beziehung zum Kind generieren müssen, das ist etwas, was halt unter Stress setzt. Und deswegen können wir auch messen, dass Eltern in den 70er Jahren, also Mütter in den 70er Jahren, die hatten zwar weniger Rechte, die hatten weniger Entwicklungsmöglichkeiten, aber wenn man sie gefragt hat nach ihrer persönlichen Lebenszufriedenheit, dann waren die Werte besser, als das Mütter heute berichten. Also Eltern haben heute merklich mehr Stress und empfinden ihr Elternsein als negativer, als es früher ist. Und das ist auch nicht sehr gut für die Kinder, wenn das so ist.
Sie haben 4 Töchter erzogen, über die schreiben Sie auch in Ihren Kolumnen für die Zeit. Und Sie schreiben, eigentlich hätten Sie Wert drauf gelegt, die eben nicht zu bestimmten Geschlechterklischees zu erziehen. Das hat offenbar nicht ganz so geklappt, wenn ich das Buch richtig verstehe, je nachdem, wie man es sieht, oder?
Herr Schmieding, Sie sagen jetzt schon zum zweiten Mal, dass ich diese Töchter erzogen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich die erzogen habe.
Sie haben sie begleitet.
Ich glaube auch, die haben mich erzogen. Also wir stellen uns immer vor, dass Eltern so erziehen, dass sie Erziehungsprinzipien haben und einen Erziehungsstil und auf die Kinder dann einwirken. In Wirklichkeit ist das ein Geben und Nehmen. Ganz oft reagieren Eltern auf Situationen, sie reagieren auf die Persönlichkeit ihres Kindes, sie versuchen irgendwas zu machen und irgendwas kommt dabei raus und am Schluss sind beide anders. Ne?
Also, und wie war das jetzt mit dem Gender?
Also ich habe mal versucht, meiner Tochter Lotta, weil ich habe immer versucht, das eben nicht so zu machen, so mit Rosa und Püppchen und so, sondern ich wollte auch selbst irgendwie vorkommen und dachte, hey, ich will doch auch mit meinem Kind andere Sachen machen können, außer irgendwie einen Puppenwagen schieben. Ich habe Lotta, da war sie 4 Jahre, einen Bagger gekauft. Sie hat nämlich dann immer wieder mal auf den Bagger gedeutet, wenn sie ihn auf der Baustelle gesehen hatte. Und ich dachte, wow, ne, ich mache jetzt das Richtige. Ich kaufe jetzt meinem Kind einen großen gelben Lego-Bagger und mache da dann auch mal so einen quasi männlichen oder gedacht männlichen Einfluss. Ja, und Lotte hat dann mit diesem Bagger gespielt und das lief alles so für mich nach Plan und hat sich auch sehr gefreut über den schönen Bagger. Und dann war sie mit dem Spiel fertig und dann nahm sie den Bagger und sagte, komm mein Bagger, ne? Jetzt bringe ich dich ins Bett. Und dann legte sie den Bagger neben ihre anderen Puppen ins Puppenbett
und hat deckte ihn zu.
Ja. Ja, das war mein letzter Versuch, irgendwie in der Richtung wirksam zu sein.
Aber das Spannende ist doch, wo erwerben Kinder diese Rollen? Ist das tatsächlich die Prägung durch die Gesellschaft? Sind es die Gene? Ich habe mich bei unserer Tochter auch über die plötzlich auftretende Faszination für Barbie und für pinke Sachen gewundert, ohne dass wir das nun sonderlich gefördert hätten.
Also es ist nicht klar, woher sie das erwerben oder warum das so ist. Man kann nur sehen, es ist so. Also durch die Zeit weg, also über lange Zeiträume, kann man auch in verschiedenen Gesellschaften feststellen, dass sich Jungs eher für technischere Sachen oder auch ein bisschen für kompetitivere Dinge interessieren, tendenziell. Mädchen eher für Rollenspiele, für Puppen und nicht so sehr stark das so auch so körperbetont spielen. Das sind Dinge, die man beobachten kann in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten zu verschiedenen Zeiten. Das ist recht stabil. Deswegen gibt es da offenbar einen Unterschied. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind nicht so stark, das ist auch wichtig zu sehen, wie innerhalb der Geschlechter. Also es gibt innerhalb der Geschlechter ganz, ganz verschiedene Ausprägungen. Aber tendenziell kann man diesen Unterschied doch feststellen. Und Eltern sollten sich von dieser Bürde befreien, dass sie dort das Geschlecht ihres Kindes oder das geschlechtliche Selbstverständnis ihres Kindes bauen müssen oder auch nur können. Also ich habe das versucht, immer alles anzubieten und meine Töchter haben sich alle für die Puppen entschieden. Und glücklicherweise nicht für die Barbies, das ist an uns vorbeigegangen. Aber Kinder sind da sehr individuell und das heißt aber nicht, dass daraus spätere Rollen im Leben abgeleitet werden sollten. Also das, dem möchte ich dann ganz stark widersprechen. Also die Geschlechtsunterschiede in der Gesellschaft, auch die Ungerechtigkeit, die damit verbunden ist, die hat andere Ursachen als das Töchter mit Puppen spielen und Jungs mit Autos. Und das sollten wir nicht in einen Topf werfen.
Also ich würde den Autor fragen wollen, was er davon hält, wenn Eltern möglichst wenig Nein sagen wollen zu dem Kind. Und ob er auch sich vorstellen kann, dass es auch ein zu viel an Zuwendung gibt bei Kindern. Also permanente Zuwendung, permanentes Spiel. Ja, das wären meine zwei Fragen.
Es gibt tatsächlich so Erziehungscoaches, die davor warnen, Nein zu sagen. Zum Beispiel, das habe ich mir mal rausgeschrieben, wenn man jetzt sieht, also das kann man auf TikTok und Instagram sehen, ne, zwei Geschwister streiten sich, ne, die kloppen sich, dann sollte man nicht reingehen und sagen, stopp, hört auf. Ne,
warum?
Sondern man soll reingehen und sagen, ne, alle bleiben heile. Also damit man das Positive des Heilbleibens irgendwie betont und nicht den Kindern sagt, nein, ihr dürft das nicht. Ich halte es für einen totalen Quatsch. Also wie soll das Kind denn feststellen, was ich will oder nicht, wenn ich nicht sage ja oder nein? Also wenn ich als Elternteil nicht meinen Willen kundtue, dann gebe ich meinem Kind ganz schön wenig Orientierung und dann kann das Kind schlechter feststellen, wie bin ich denn drauf und was will ich denn? Und das sollte das Ziel sein. Es ist überhaupt nicht in der Forschung belegt, dass das Nein sagen und das Ja sagen und das, wie man dem Kind was sagt, dass das einen großen Effekt hat. Also es gibt manchmal so kleinere Experimente und dann fragt man danach, wie fühlen sie sich, ist das besser oder schlechter? Da gibt es solche Effekte, aber auf eine Erziehungsdauer gesehen ist das überhaupt nicht beobachtbar, dass das Nicht-Nein-Sagen dem Kind irgendwas Gutes tut. Ich habe jedenfalls nichts gesehen in der Hinsicht.
Zweiter Teil der Frage. Gibt es zu viel Zuwendung? Kann es zu viel Zuwendung
geben? Nein, es gibt nicht zu viel Zuwendung. Ich würde sagen, wenn Sie die Wahl haben zwischen Abwendung und Zuwendung, wählen Sie immer die Zuwendung. Wenn Sie die Wahl haben, das Kind zu strafen oder ihm was Gutes zu tun, tun Sie ihm immer was Gutes. Ne? Also ein zu viel an Zuwendung gibt es nicht. Es gibt ein zu viel an Zeit, die man damit besetzt. Es gibt ein zu viel an Einwirkung. Es gibt ein zu viel an was machen wollen und das Kind irgendeinem Input aussetzen. Das kann man zu viel machen, aber ein zu viel an Liebe, das gibt es nicht.
Was nehmen wir jetzt mit aus dieser Sendung, aus diesem Podcast und dem Buch? Lassen Sie uns in den letzten 3 Minuten noch mal ein paar Punkte nennen, auch als Inspiration für alle, die gleich nach unserem Gespräch wieder Eltern sein wollen und müssen. Also als erstes müssen wir uns vielleicht eingestehen, die elterliche Gestaltungskraft ist da, aber sie ist begrenzt. Ist das schon mal eine erste Einsicht?
Sie ist begrenzt, so wie wir es denken. Wir sind das wichtigste Instrument in einem großen, großen Orchester, dass das Kind über das Leben begleitet. Und wir sollten unsere Rolle sehen als Anschauung, als Lebensbeispiel. Wir sollten eine gute Beziehung mit dem Kind führen und es begleiten und dabei auch als Eltern wirksam sein, indem wir uns selbst dabei gut fühlen. Ich habe mal mit dem Kinderarzt Oskar Jenny, der auch sehr, sehr gute Bücher über Erziehung geschrieben hat, ich habe den mal gefragt, was er eigentlich Eltern sagt, was das Wichtigste ist, weil das wird ja jeden Tag gefragt. Ne? Und er hat 5 V formuliert, die man sich merken kann und mehr braucht man nicht. Das ist Vertrautheit, Verlässlichkeit, Verfügbarkeit, Verständnis und viel Liebe. Und wenn ich mir diese Handvoll Wörter merke als Elternteil, dann mache ich schon alles richtig. Für mich ist Erziehung, bedeutet für mich nicht, auf einen Menschen einzuwirken und ihn zu schaffen und ein Ergebnis zu haben, einen Job erledigt zu haben, sondern Erziehung, das ist für mich, einen Menschen zu entdecken, ein Geschenk, das wir bekommen haben, in unserem Leben zu entdecken und immer mehr kennenzulernen und festzustellen, auf welchem gemeinsamen Weg wir denn gut zusammen gehen können.
Ein schönes Schlusswort.
Das ist für mich viel mehr Erziehung als viele Vorstellungen, die uns heute so umschwirren.
Besten Dank, Tilman Prüfer. Herzliche Grüße nach Berlin. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Soweit Fragen an den Autor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Das hier ist ein Hörtipp für das neue ARD Radio-Feature. Zu christlichem Glauben, der in den sozialen Medien gerade boomt und der dort nach anderen Regeln funktioniert als in der Kirche.
Christliche Inhalte müssen an Plattformlogiken angepasst werden, um gesehen zu werden, um Aufmerksamkeit zu generieren und um angeklickt zu werden.
Ja-Nein-Antworten und polarisierende Inhalte funktionieren besonders gut. Christliche Influencer, die Glauben besonders streng auslegen und teilweise Verbindungen ins politische Lager weit rechts haben, die kriegen hunderttausende Klicks.
Identitäres Christentum funktioniert auch ganz stark binär. Also man braucht immer jemanden, den man ausschließen kann, um sich der eigenen Identität vergewissern zu können.
Die Doku Heilige Krieger, Christfluencer und die neue Rechte jetzt im Feed vom ARD Radio Feature in ARD Sounds. Der Link steht in den Shownotes.